Direkt aus Europa, Nummer 323, Seite B.
Deutschlandfunk. Europa heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Barbara Heimpel. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Länderübergreifende Zusammenarbeit, gesellschaftliche, kulturelle und vor allem infrastrukturelle und wirtschaftliche Förderung, ganz besonders der schwächeren Randregionen. Das sind die Ideen einer Europaregion. Zentrope ist so eine Europaregion. Seit 2003 bemühen sich Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Österreich, eine Europaregion Mitte zu etablieren. Vier Länder, die einst zum Vielvölkerstaat der kaiserlich und königlichen Doppelmonarchie Österreich-Ungarns gehörten und zwischen denen am 21. Dezember die Schengen-Grenze fällt. Ein gemeinsamer Wirtschafts- und Kulturraum ist das eine. Doch wie nimmt man die Menschen mit, die diesen Raum ausmachen? Alexander Musik hat an einer Zentrope-Konferenz in Bratislava teilgenommen, auf der die Fortschritte und Hürden einer Europaregion Mitte diskutiert werden.
Da sollen ein älterer Österreich und drei neuere EU-Staaten, Ungarn, Tschechien und die Slowakei, gemeinsam Politik machen, um langfristig die Lebensverhältnisse in der Europaregion Mitte anzugleichen. Man hat den Zentralismus der K&K-Doppelmonarchie durchlebt und die jahrzehntelange Trennung durch den Eisernen Vorhang überwunden. Kein Wunder, dass Empfindlichkeiten übrig geblieben sind, sodass die Centrope-Verhandlungen manchmal etwas zäh verlaufen. Eugen Antalowski, Geschäftsführer des Europaforums in Wien, der die Centrope-Aktivitäten koordiniert, spricht über diese Mentalitätshürden.
Die gibt es tatsächlich und wir haben in den letzten 4 Jahren auch oftmals damit zu kämpfen gehabt. Das Zweite ist, dass natürlich die unterschiedliche Entwicklungsstufe, die jedes der Länder hat und dabei Österreich sozusagen am entwickelsten in vielen Bereichen ist und gleichzeitig auch diejenigen waren, die das Projekt vorangetrieben haben, sind natürlich oftmals sozusagen Ressentiments in der Form entstanden. Naja, die geben uns wieder mal vor, wo es lang zu gehen hat.
Nicht schon wieder möchte man sich von Wien sagen lassen, wie Effizienz funktioniert, jetzt wo doch alle Partner gleichberechtigt sind. Centrope ist ein Raum mit 7 Millionen Einwohnern. Man versteht sich als Peripherie, die ins Zentrum drängt. Mit dem Wirtschaftsschwerpunkt Life Science, Automobilzulieferung, Tourismus. Es herrscht hohe Jugendarbeitslosigkeit und Facharbeitermangel. Centrope, das ist keine Region mit überdurchschnittlicher Kaufkraft, aber mit überproportionalem Wachstum und einem Absatzmarkt, der bis tief nach Russland reicht. Jiří Škla, Chef der Messe im tschechischen Brünn, appelliert an seine Landsleute, die Sprache des Nachbarn zu lernen.
In Mähren sollte man einfach logisch durch Geschichte und durch Historie bedingt einfach Deutsch lernen. Und umgekehrt, die Österreicher müssen sich auch bewegen und etwas Tschechisch lernen, so ist es. Es gibt immer wieder bei einem Volk gute Sachen, die man implementieren muss. Ja? Also die Liebe zur Ordnung, System und. In Österreich, das ist das, was wir bewundern, ich selbst zum Beispiel, und das muss auch in unsere Mentalität integriert werden.
Der Messechef gibt unumwunden zu, Centrope ist ein Konstrukt, das in Tschechien kaum einer kennt. Ganz anders sieht es offenbar im ungarischen Győr aus, das zu Kaiserszeiten einmal Ráb hieß. Vizebürgermeister Rudolf Otofi ist davon überzeugt, dass Centrope direkt an eine große Vergangenheit anknüpft.
Die Leute wissen es, wir sprechen ziemlich viel darüber. Das ist sehr wichtig für uns, denn Centrope ist eine gute Kollaborationsmöglichkeit zwischen den Teilnehmerpartnerstaaten. Und ein bisschen vielleicht in Nachfolge der alten Österreich- und ungarischen Monarchie, nur einen kleineren Teil.
Der Schwung und die Effizienz, mit der Österreich zu Werke gehe, gehen auf eine historische Chance zurück, sagt Otofi. Die Russen sind aus Österreich eben schon 1955 abgezogen, nicht erst beim Fall des Eisernen Vorhangs. Die nächste große Hoffnung ist der Abbau der Schengen-Grenze am 21. Dezember. Konstantin Bekos, österreichischer Handelsdelegierter für die Slowakei, schwärmt von einer neuen Heimat namens Centrope.
Ich glaube, da kommt jetzt noch ein weiterer Impetus, vor allem für das kleine Gewerbe aus wirtschaftlicher Sicht, für die an der Grenze Wohnenden, für die, die bisher gesagt haben, na, da wollen wir nicht hinüberfahren, das ist noch zu schwierig, das ist Ausland. Umso mehr und mehr wird es eigentlich alles wieder unter einem Begriff der Heimat, einen erweiterten Begriff der Heimat subsumiert. Das ist das Schöne dabei.
Alexander Musik mit einem Beitrag über Zentrope, der neuen Europaregion Mitte. Bei Europa heute verabschiedet sich Barbara Heimpel. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Willkommen, sagt Jürgen zur Heide. Wie es Menschen ergeht, die HIV-positiv sind und weiter arbeiten wollen, das hat der Kollege Carol Lupo in München untersucht.
Diese Arbeitskräfte nehmen an einer Modellstudie teil, die das Verhalten von Menschen mit und ohne HIV vergleicht, finanziert von der Europäischen Union. Die Studie ist noch nicht abgeschlossen. Christian Kranich von der Münchner AIDS-Hilfe begleitet das Projekt.
Einfach mal zu gucken, gibt es denn überhaupt sowas in der Person dieser Arbeitssuchenden, dieser Langzeitarbeitslosenden, wo die HIV-Erkrankung das verhindert, dass sie einen Job finden?
Die Teilnehmer der Studie haben sich nicht nur mit dem Thema HIV zu beschäftigen. Sie kommen auch aus einem sozialen Milieu, das sich eher am Rande der Gesellschaft befindet. Manche hatten Probleme mit Alkohol oder auch Drogen. Die HIV-Infektion hatte bei den meisten einen totalen Rückzug aus der Gesellschaft bewirkt. Von den Infizierten müssen aber alle arbeiten, denn positiv getestet zu sein bedeutet nicht krank zu sein. Alle landeten beim Arbeitsamt und erfuhren dann hier darüber, bei der AIDS-Hilfe arbeiten zu können. Das, was alle befürchtet hatten, nämlich Arbeitnehmer zu haben, die ständig krank gemeldet sind, das hat sich nicht bestätigt, wie Michael Tappe, stellvertretender Geschäftsführer der Münchner AIDS-Hilfe, erklärt.
Man kann mit HIV ganz normal arbeiten, es gibt kein Infektionsrisiko, es gibt auch, was wir häufig feststellen, dass Menschen mit HIV nicht öfter krank sind als andere Menschen. Man muss es nur sozusagen sich auf dieses Wagnis einlassen, dann macht man sehr schnell die Erfahrung, man hat hochmotivierte Arbeitskräfte, die gesundheitlich fast genauso gut dastehen wie andere Leute auch.
Zwei Stockwerke tiefer wird ein ganzes Café mit Mittagsmenü von HIV-Positiven gemeistert. Von Köchen, Tellerwäschern, Kellnerinnen und Kassierern. Wenn die Studie über HIV-Positive am Arbeitsplatz veröffentlicht wird, will die AIDS-Hilfe im kommenden Jahr ein Programm für Arbeitgeber starten. Keine Diskriminierung am Arbeitsplatz.
Also ich hätte gern die Paprikaschote mit Tomatensauce. Okay.
Paprikaschote und Spezi vielleicht.
Kleine Spezi, große?
Sie hörten einen Beitrag des Kollegen Carol Lupo, erinnert uns an die Schwierigkeiten jener Menschen, die an AIDS erkrankt sind und dennoch arbeiten wollen, in München in diesem Fall. Zum Schluss ein Blick auf die Uhr, 7.58 Uhr.
Deutschlandfunk. Europa heute.
Mit Friederike Schulz am Mikrofon. Einen schönen guten Tag. Mehr als 7 Jahre hat es gedauert. Heute ist es soweit. Die Grundrechtscharta der Europäischen Union wird unterzeichnet. Dazu treffen sich die Präsidenten des Europaparlaments und der EU-Kommission mit dem amtierenden Ratspräsidenten, Portugals Ministerpräsident Sokrates, in Straßburg. Die Charta ist dem EU-Vertrag angegliedert und wird, wenn alles nach Plan läuft, zunächst in 25 EU-Staaten gelten. Denn die übrigen 2, Großbritannien und Polen, bleiben erstmal außen vor. Volker Findhammer über die Frage, warum es so lange gedauert hat, die Charta auf den Weg zu bringen und 2 Mitgliedstaaten damit immer noch nicht zufrieden sind.
Vor 7 Jahren, am 7. Dezember 2000, wurde die Europäische Grundrechtecharta schon einmal feierlich proklamiert. Doch der Ehrgeiz der frühen Jahre blieb ohne Erfolg. Denn mit dem Scheitern des Europäischen Verfassungsvertrages hatte auch die Grundrechtecharta, die den 2. Teil der Verfassung bilden sollte, ihre Basis verloren. Und nach dem harten Widerstand der Briten, dem sich in letzter Minute auch noch die polnische Regierung angeschlossen hatte, wird die Grundrechtecharta jetzt auch kein Bestandteil mehr des EU-Grundlagenvertrages sein, den die Staats- und Regierungschefs morgen in Lissabon unterzeichnen werden. Allein in Artikel 6 des künftigen Vertrages heißt es, dass der Vertrag und die Grundrechtecharta gleichrangig sein sollen. Umso mehr setzt das EU-Parlament darauf, mit der heutigen feierlichen Unterzeichnung der Charta in Straßburg ein Zeichen zu setzen.
Die Proklamation ist unbedingt notwendig, weil die Charta sich ja nicht als Text in dem Vertrag von Lissabon wiederfindet und man insofern einen offiziellen Akt braucht. Das ist also mehr wie Symbolik, das ist ein konstituierender Akt für die Verankerung der Charta in dem neuen Europavertrag,
sagt Jo Leinen, der Vorsitzende des Verfassungsausschusses im EU-Parlament. Der Präsident des Europaparlaments Hans-Gerd Pöttering sowie EU-Kommissionspräsident Manuel Barroso und der amtierende EU-Ratsvorsitzende, Portugals Ministerpräsident José Sócrates, werden die Charta heute unterzeichnen. Das Werk umfasst insgesamt 54 Artikel, die sich in 7 Kapitel über die Würde des Menschen, die Freiheiten, Gleichheit, Solidarität und Bürgerrechte, justizielle Rechte und allgemeine Bestimmungen gliedern. Sie garantiert also neben den klassischen Rechten wie der Unantastbarkeit der Menschenwürde das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Asylrecht und auch das Recht auf unternehmerische Freiheit. Sie erhebt erstmals soziale Rechte zu Menschenrechten und fordert den Schutz personenbezogener Daten ein. Insofern werde mit der Grundrechtecharta auch ein neues europäisches Kapitel aufgeschlagen, sagt der österreichische EU-Abgeordnete Johannes Voggenhuber.
Das hat 100.000 praktische Auswirkungen. Das ist ein großer Schritt in dieser europäischen Grundrechtskultur. Und dass das durch die Europäische Union vorangetrieben wurde, glaube ich, ist einmal etwas neben Markt und Geld, einmal das schöne Europa, das sich hier zeigt.
Mit der Unterzeichnung des Reformvertrages am Donnerstag in Lissabon erkennt die EU jedoch auch die Ausnahmeregelungen für Großbritannien und Polen an, die in einem Protokoll verbindlich festgehalten wurden. Dennoch werde Großbritannien bei der Charta nicht ganz außen vor bleiben, sagt die Abgeordnete der Linken Silvia Yvonne Kaufmann, die als Mitglied des Konvents die Entwicklung der Charta von Anfang an begleitet hat.
Die Charta wird auch für Großbritannien gelten. Großbritannien hat Vorbehalte hinsichtlich der Gerichtsbarkeit der nationalen Gerichte und des Europäischen Gerichtshofs angemeldet, aber die Charta gilt erstmal und wir werden ja dann sehen, wie die Rechte künftig ausgelegt werden.
Ohnehin, da sind sich die meisten EU-Parlamentarier einig, wird in naher Zukunft, sofern die Charta mit der Ratifizierung des Reformvertrages durch die Mitgliedsländer Gültigkeit erlangt, die praktische Rechtsprechung zeigen, inwieweit die Charta in den Alltag der Bürger hineinreicht und das Gesicht der EU verändert, sagt der Sozialdemokrat Jo Leinen. Der Europäische Gerichtshof etwa bekomme durch die Charta zumindest den Rücken gestärkt.
Die Grundrechtsprechung des EuGH war ja nicht unumstritten. Das Bundesverfassungsgericht und andere nationale Verfassungsgerichte hatten da schon mit Argusaugen geschaut, ob der EuGH nicht eine Kompetenzüberschreitung macht mit der Grundrechtecharta und in Wien mit der Agentur für Grundrechte, die muss man noch dazu sehen, wird die EU wirklich nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern eine Wertegemeinschaft.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Elke Durak. Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Uhr 21 ist es. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Morgen. Man möchte ja meinen, so viele Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung ist sehr vieles über die SED-Diktatur in der DDR gesagt, geschrieben und auch diskutiert worden. Und jeder halbwegs Interessierte müsste ein wenig Bescheid wissen. Aber die Abgeordneten des Brandenburger Landtages halten es doch für notwendig, das alles zu vertiefen und zu verknüpfen. Claudia van Laak nimmt sich der Sache an.
Berliner Schüler wissen wenig über die DDR. Fehlendes Wissen wird durch Glauben ersetzt. So hat eine Studie des Forschungsverbundes SED-Staat ergeben, dass ein Drittel der Befragten Konrad Adenauer für einen DDR-Politiker hält. Fast die Hälfte der Befragten aus den Klassen 9 bis 11 wissen nicht, in welchem Jahr die Mauer gebaut wurde. 40% der Ostberliner Schüler halten die Stasi für einen ganz normalen Geheimdienst. Der Brandenburger Teil der Studie wird demnächst veröffentlicht. Bildungsminister Holger Rupprecht rechnet mit einem ähnlichen Ergebnis.
Ich fand die Ergebnisse auch schon erschreckend, was da Berliner Schüler geäußert haben, auf relativ simple Fragen. Aber wenn man jetzt nicht nach DDR-Geschichte gefragt hätte, sondern nach Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Was wäre denn daraus gekommen? Ich glaube, die Ergebnisse wären genauso erschreckend gewesen.
Der SPD-Politiker konstatiert ein generelles Desinteresse von Schülerinnen und Schülern an politischen und geschichtlichen Themen. Dazu komme ein allzu rosiges DDR-Bild, das viele Eltern und auch einige Lehrer vermittelten. Leider fehlt vielen Lehrern der Mut, sich ihrer eigenen Vergangenheit zu stellen, sagt Brandenburgs Bildungsminister Holger Ruprecht, früher Lehrer für Sport und Geografie. Er selber hat es getan.
Ich gehöre zu denen, die sich Vorwürfe gemacht haben. Warum hast du nicht auch hier und da gegengehalten? Gelegenheiten hätte es gegeben, man hatte sich eingerichtet, auch ich persönlich. Das ist schon ein schlechtes Gewissen, das man da hat.
Der Potsdamer Landtag debattiert heute über das Konzept der Landesregierung zur Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur. Die Abwesenheit von Menschen- und Freiheitsrechten sei die Basis für diese Auseinandersetzung, heißt es in dem Papier. Die Tatorte und die Opfer sollen vor dem Vergessen bewahrt werden. So entsteht in den nächsten Jahren eine Gedenkstätte im früheren Cottbusser Gefängnis, in dem tausende politische Gefangene inhaftiert waren.
Uns ist auch wichtig, dass deutlich wird, es gab immer Menschen in der DDR, die gegengehalten haben. Also diese vielleicht relativ kleine Bewegung, die dazu geführt hat, dass die friedliche Revolution möglich wurde. Und die Leute brauchen wir auch als Zeitzeugen.
Die oppositionelle Linke sieht die Konzeption der Landesregierung naturgemäß kritisch. Als politisches Sammelbecken von DDR-Funktionsträgern gefällt es der Linken nicht, dass viel Wert auf die Darstellung des DDR-Repressionsapparates gelegt wird. Die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Gerrit Große.
Die DDR ist eben nicht zu reduzieren auf Staatssicherheit. Das ist zu einfach. Das wäre auch für junge Menschen zu einfach, so eine Schwarz-Weiß- und Gut-Böse-Debatte damit aufzumachen.
Teile der CDU dagegen drängen schon länger auf eine stärkere politische Auseinandersetzung mit der DDR. Besonders diejenigen, die selber Widerstand geleistet haben. Der Landtagsabgeordnete Dieter Dombrowski saß wegen versuchter Republikflucht im Cottbusser Gefängnis, bis die Bundesrepublik ihn freikaufte.
Man hat sich hier politisch viel zu sehr darauf eingelassen, die positiven Dinge aus der DDR zu übernehmen nach Brandenburg und hat sozusagen den ganzen dunklen Ballast einfach zurückgelassen. Und das geht natürlich nicht auf Dauer gut.
Dombrowski spielt dabei auf Politiker wie Regine Hildebrand oder Manfred Stolpe an, die in Brandenburg gerne eine kleine DDR bewahren wollten. Auch aus diesem Grund hat Brandenburg als einziges neues Bundesland keinen Landesbeauftragten für Stasi-Unterlagen eingesetzt. Seine Aufgaben, zum Beispiel die Beratung von SED-Opfern, hat der Berliner Landesbeauftragte übernommen. Doch mit dem aktuellen Konzept der rot-schwarzen Landesregierung schließt Brandenburg mit diesem Stolpe-Kapitel ab.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS 1, Echo der Zeit.
Die Themen. Der russische Präsident Putin erklärt sich bereit, im Frühling Regierungschef zu werden. Russland macht seine Ankündigung wahr und liefert Brennstäbe für ein Atomkraftwerk in den Iran. Wein ist und bleibt beliebt. Das ist eine positive Nachricht für die Winzer, nicht aber für die europäischen Winzer, denn immer mehr Wein stammt aus Übersee. Kalifornien, Argentinien und Chile exportieren zunehmend nach Europa, ausgerechnet hierhin, wo die weltbesten Tropfen produziert werden. Nun will die EU den Weinmarkt reformieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Doch die Vorschläge, die die Agrarkommissarin vorlegt, sind höchst umstritten. Das Zuckern soll verboten werden und es sollen große Weinbaugebiete gerodet werden gegen die Überproduktion. Darüber sprechen seit heute die EU-Agrarminister in Brüssel. Und ich sprach darüber mit Philipp Schwander. Der Weinhändler ist der einzige Master of Wine in der Schweiz. Ich fragte ihn, ob denn Qualitätssteigerung keine gute Strategie gegen die Weine aus Übersee sei.
Ich finde, bessere Qualität ist immer eine sehr gute Strategie. Aber man muss sehen, dass die Erfolge der Überseeproduzenten, gerade in Europa, nicht nur auf der besseren Qualität beruhen. Das Problem ist, dass wir heute völlig veränderte Absatzkanäle haben. In gewissen Ländern wird 80% des Weines über Supermärkte abgesetzt. Und da ist es dringend notwendig, dass große Produzenten geschaffen werden, die starke internationale Marken haben, wie zum Beispiel Antinori, wie zum Beispiel Torres. Wir haben ja das Problem, dass wir eine sehr kleinbäuerliche Struktur haben in Europa. Teilweise haben die Produzenten nur 2 Hektaren und die können schlicht und ergreifend nicht große Supermärkte beliefern.
Ist denn nicht gerade ein Vorteil der europäischen Weine, dass hier der Wein als Kulturgut gilt und deswegen auch die kleinen Winzer eben eine Chance haben?
Ich denke, die kleinen Winzer sind genauso wichtig wie die großen Konglomerate, die eben internationale Brands verkaufen können. Weil die kleinen Winzer ja letztlich auch in der Lage sind oder öfters in der Lage sind, herausragende Qualitäten zu erzeugen. Also man muss beides gezielt fördern können.
Nun ist ein Plan der EU, dass die Zuckerzugabe verboten werden soll. Das ärgert insbesondere auch deutsche Winzer, weil natürlich vor allem sonnenärmere Regionen darauf angewiesen sind. Sie müssten künftig auf teuren Traubenmost zurückgreifen. Kommt es nicht dem Wein zugute, wenn er nicht mehr gezuckert wird?
Das würde ich verneinen. Also selbst Romane Conti, das ist der teuerste Wein der Welt, das ist ein Burgunderproduzent, der zuckert selbst in sehr guten Jahren, um gezielt die Maischegärung zu verlängern. Also man kann nicht sagen, wie die dänische Agrarkommissarin, dass durch Zuckerung schlechter Wein entsteht. Das zeugt nicht unbedingt von einer großen Kenntnis dieser Dame. Und die Zugabe von diesem minderwertigen Traubenmostkonzentrat, das dreimal mehr kostet, das hilft einfach den südlichen Ländern, dass sie weiterhin die Möglichkeit haben, ihre unverkäuflichen Weine zu destillieren. Weil was würde man sonst mit diesen Sachen machen?
Gibt es denn überhaupt nichts Positives an dieser Weinmarktreform?
Ich finde die Idee an sich, dass man die Qualität fördert und die Subventionen für die Überschüsse abbaut, finde ich absolut richtig. Das ist ja häufig eben das Problem, dass sehr viele Produzenten überleben können, indem sie total untrinkbare, unverkäufliche Weine produzieren. Und dass man das noch belohnt durch Subventionen, die dann eben wieder verwendet werden, um diesen Zuckerzusatz herzustellen, das finde ich grotesk und das muss man abbauen. Da bin ich absoluter Meinung. Andererseits finde ich es eben auch problematisch, wenn man zuerst die Rodung subventioniert und nachher dann sagt, es darf jeder wieder anbauen, wo er will. Auch da wird wieder dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet.
Also wenn wir jetzt, Philipp Schand, diese Reform als Ganzes anschauen, würden Sie sagen, gut gemeint, aber nicht gut gemacht?
Ja, das kann man so umschreiben.
Was wäre denn Ihre Strategie? Wie könnte man diesen Problemen begegnen?
Also die EU ist ja Weltmeister im Erlassen von Tausenden von Vorschriften. Wenn ich Produzenten, insbesondere in Frankreich, besuche und erzählt bekomme, was die teilweise für Auflagen erfüllen müssen, dann ist es geradezu grotesk, was da für ein Verwaltungsaufwand von einem Bauern gefordert wird. Und da denke ich, müsste man wesentlich realistischer sein und eben die Bedingungen für diese Produzenten vereinfachen. Also wir müssen einerseits gezielt solche größeren Betriebe fördern, die auch internationale Marken gezielt aufbauen können. Und auf der anderen Seite müssen wir aber ermöglichen, dass die Qualitätsweinproduzenten ganz klar sich vom restlichen Marktgeschehen abheben können und eben auch günstige Produktionsbedingungen haben. Diese kleinen Produzenten können dann das Image heben, weil es ist häufig dort nur möglich, Spitzenqualität zu produzieren. Und die großen Produzenten, die können dann eben auch in Konkurrenz treten zu diesen Überseeproduzenten.
Aber diese Bereinigung des Weinmarktes, die würde nicht gehen, ohne dass nicht doch zahlreiche Winzer eingehen, die einfach keinen Platz mehr haben, weil sie zu klein sind.
Ich denke, es gibt sehr viele Produzenten, die wirklich miserable Qualität erzeugen, in Frankreich, in Italien, in Spanien insbesondere. Und da kann es nie schaden, wenn eine gewisse Marktbereinigung stattfindet.
Informationen von Philipp Schwander, Master of Wine. Inzwischen wurde bekannt, dass die EU-Kommission das vorgesehene Zuckerungsverbot lockern will. Der Einsatz von Zucker soll lediglich zurückgehen und auf dem Flaschenetikett vermerkt werden. Es ist 18.33 Uhr.
Die Zeit 18 Uhr. BRF aktuell.
Guten Abend, meine Damen und Herren, hören Sie zunächst Meldungen aus der Region. Am Sitz der Regierung der deutschsprachigen Gemeinschaft findet heute Abend das zweite Allparteiengespräch statt. Ebenso wie beim ersten Gespräch Ende Februar hat die Regierung alle politischen Formationen der DG zu der großen Runde eingeladen. Bei dem Parteiendialog soll eine Analyse der derzeitigen Situation vorgenommen werden, wobei sowohl die föderalen als alle DG-relevanten Themen zur Sprache kommen sollen. Der Eupener Stadtrat berät heute Abend über den Haushaltsentwurf für das Jahr 2008. Der St. Vita Stadtrat legt heute Abend die Haushaltspläne der Gemeinde und des öffentlichen Sozialhilfezentrums fest. Der Gemeinderat von Büllingen schließlich befasst sich heute Abend mit der Übernahme des Rettungsdienstes durch die Feuerwehr. Außerdem soll ein Mehrjahresprogramm für Bürgersteige festgelegt werden. Gegen den ehemaligen MR-Abgeordneten und Bürgermeister von Malmedy, Robert Denis, ist ein Strafverfahren wegen Unterschlagung im kommunalen Immobiliengeschäft eingeleitet worden. Das berichtete die Zeitung La Meuse heute. Auch in diesem Jahr wird die TEC in der Silvesternacht wieder kostenlose Busse zur Verfügung stellen. Das Angebot gilt vom 31. Dezember 19 Uhr bis zum 1. Januar 7 Uhr. Die Nachtbusse sollen Partygäste dazu ermuntern, nach einer feuchtfröhlichen Silvesternacht das Auto stehen zu lassen. Die Nachtbusse werden seit Silvester 2002 kostenlos angeboten. In diesem Jahr strebt die Wallonische Transportgesellschaft 55.000 Fahrgäste an.
BRF aktuell. Meldungen und Meinungen zum Tage.
Seien Sie herzlich willkommen zum Magazinteil unserer Sendung. ...192 Tage nach der Parlamentswahl vom 10. Juni. Guy Verhofstadt ist es am frühen Morgen gelungen, eine Übergangsregierung auf die Beine zu stellen. In der Nacht wurde das letzte Hindernis aus dem Weg geräumt. Die Koalition wurde um die frankophonen Zentrumshumanisten CDH erweitert. Dies hatten die frankophonen Liberalen MR bis zuletzt abgelehnt.
Die MR wollte die CDH nicht. Die CDH-Präsidentin Joëlle Miquet verkündete fast schon großmütig, dass ihr das Schicksal des Landes am Herzen liege und wenn es an ihr scheitern sollte, dann solle Verhofstadt lieber ohne die CDH eine Regierung bilden. Dann ergab sich aber, dass auch die Abwesenheit der CDH zum Problem wurde. Vor allem die PS und später auch die CDNW forderten nachdrücklich, dass auch die CDH an der Regierung beteiligt werden müsse. Am Ende gab die MR nach.
Seit der vergangenen Nacht hat Belgien also eine neue Regierung. Zunächst eine Übergangsregierung bis Ostern unter Führung des bisherigen Premierministers Guy Verhofstadt. Ihm war es gelungen, die längste Krise in der belgischen Geschichte nach fast 200 Tagen zu beenden.
Es gelang ihm, den Widerstand der MR gegen eine Beteiligung der CDH zu brechen. Heute reagierten alle Parteien der künftigen Koalition positiv. Für die CD&W unterstrich ihr Vorsitzender Van Deursen, sie verfüge über eine ausreichende Mehrheit, um die Staatsreform zu ermöglichen. Yves Leterme habe entscheidend dazu beigetragen.
Ich denke, dass es ein großes Verdienst ist von Yves Leterme in het Formatieberaad, um eigenlijk toch dat punt te maken, dass iedereen in het land beseft, dass wir inderdaad het land moeten hervormen, dass eine Staatsvorming notwendig ist.
Es ist das große Verdienst von Yves Leterme, bei den Koalitionsverhandlungen allen im Land verdeutlicht zu haben, dass eine Staatsreform notwendig ist. Yves Leterme wird in dieser Übergangsregierung christdemokratischer Vizepremier. Er soll zu Ostern die Leitung der definitiven Regierung übernehmen.
Il faut arrêter un peu les querelles, ce qui a eu lieu le dernier mois, et donc on a une campagne électorale rude. Maintenant, il faut se mettre au travail, au service des citoyens, et donc c'est l'objectif que j'ai. Si on a 101 sièges, il y en a 30 du cartel CDNV-LVA, il y a des accords de convenus, donc il faudra mettre tout en œuvre pour les exécuter.
Man muss jetzt mit den Streitereien der letzten Monate aufhören. Wir haben einen harten Wahlkampf gekannt. Jetzt muss man zum Wohle der Bürger an die Arbeit gehen. Das ist mein Ziel. Die CDNW-NWA hat 30 Sitze von 101 in der Kammer. Es ist abgemacht, dass ich Premierminister werde. Doch die CDH-Vorsitzende Milke ist nicht bereit, alle flämischen Pläne zu schlucken. Die neue Regierung wird vielleicht schnell wieder in den alten Streit zurückfallen.
Auch in der deutschsprachigen Gemeinschaft wurde der politische Durchbruch der vergangenen Nacht in Brüssel mit Erleichterung aufgenommen. Zwar war die DG bei den vielen Versuchen, eine neue Föderalregierung zu bilden, nur in der Beobachterrolle, aber für sie ergeben sich jetzt zumindest Perspektiven, möglicherweise andere und bessere. Dazu meinte DG-Ministerpräsident Karl-Heinz Lamberts im BRF-Gespräch:
Wir sind schon erleichtert, denn auch unsere Handlungsmöglichkeiten sind besser, sind kompletter, wenn es auf föderaler Ebene einen wirklichen Gesprächspartner gibt, der da ist und der Entscheidungen fällen kann. Schließlich ist die Deblockade auf föderaler Regierung auch ein gutes Vorzeichen dafür, dass wir uns mit der Wallonischen Region doch unter etwas entspannteren Voraussetzungen an einen Tisch setzen können, um über die Neuformulierung unseres im nächsten Jahre 10-jährigen Abkommens mit der Wallonischen Union zu unterhalten.
Hat die lange Zeit der Lethargie dem Land und indirekt vielleicht auch der DG geschadet?
Das ist eine komplexe Angelegenheit. Natürlich ist es besser, wenn nach Wahlen sehr schnell eine Regierung handlungsfähig antritt und sich als Ziel steckt, den Wählerauftrag durchzuführen. Nur mit dem Wählerauftrag ist das in Belgien so ein Problem, weil wir ja nur regionale Parteien kennen und folglich gerade in Sachen der Staatsreform dann eher ein Gegeneinander erleben. Es gibt doch viele Gründe, sich darüber zu freuen, dass jetzt wieder eine handlungsfähige Regierung da ist.
Soweit also unser Schwerpunktthema Regierungsbildung in Brüssel. Themenwechsel. Das, meine Damen und Herren, war die heutige Ausgabe von BRF Aktuell. Im Namen aller Kollegen, die daran mitgearbeitet haben, sage ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 322. Für den Bergbau brauchte man auch früher schon viel Kapital, aber Waren wurden mit wenig Kapital von Familien produziert. Familienbetriebe gibt es jedoch heutzutage fast nur noch in der Landwirtschaft und in Teilen des Handwerks. Viele Bäckereien sind immer noch Familienbetriebe, aber Schuhe werden mit Maschinen, in denen viel Kapital steckt, in Schuhfabriken produziert. Die kapitalistische Entwicklung hat dazu geführt, dass die meisten Familien keine wirtschaftliche Bedeutung mehr haben. Auch in der Landwirtschaft verwendet man viel teure Maschinen, spezialisiert sich deshalb auf wenige Produkte, für die man solche Maschinen braucht, und lebt fast gar nicht mehr davon, was man selber produziert, sondern verkauft fast alles und kauft sich, was man essen will. In den meisten Arbeiterfamilien müssen Mann und Frau Geld verdienen, aber das tun sie nicht gemeinsam. Von dem Geld, das beide nach Hause bringen, leben sie gemeinsam mit ihren Kindern, aber bei der Arbeit gibt es keine Gemeinsamkeit. In bürgerlichen Familien zeigte der Mann dadurch, dass seine Frau nicht berufstätig war und sich nur um den Haushalt und die Kinder zu kümmern brauchte, dass seine Arbeit so hoch anerkannt wurde, dass er dafür so viel Geld bekam, dass die ganze Familie davon leben konnte. Diese Arbeitsteilung hat man aber nur noch selten. Der Haushalt macht nicht mehr viel Arbeit und Babys bekommen das Fläschchen. Andererseits führt das Warenangebot dazu, dass man viel Geld ausgeben möchte, und Berufstätigkeit macht auch Freude. Deshalb sind auch viele verheiratete Frauen berufstätig. Dann ist es aber nicht mehr so wichtig wie früher, dass der Mann für die Familie Geld verdient. An die Stelle der familiären Bindung tritt eine zunehmende Bindungslosigkeit und Individualisierung. Nach ein paar Jahren wechselt man den Partner. Die Zahl unvollständiger Familien nimmt zu. Und man hat nicht mehr so viele Kinder wie früher. Wenn aber beide Partner keine Geschwister haben, gibt es eines Tages 4 alte Leute, um die sich diese beiden kümmern müssten. Das bedeutet, dass man mehr vom Staat verlangt. Aber Altenpflege in Alters- und Pflegeheimen und stationäre Krankenpflege kosten viel Geld, und da der Teil des Verkaufspreises, den diejenigen bekommen, die die Waren produzieren, abnimmt, und der Teil, den diejenigen bekommen, die das Kapital für die Warenproduktion gegeben haben, steigt, steigt die Arbeitslosigkeit. Seit Ende der 90er Jahre wird die Individualisierung von einer Krise der Arbeitsmärkte und des Sozialstaats überlagert. Nun will man erreichen, dass die Familien wieder Aufgaben übernehmen, für die der Staat nicht genug Geld hat. Aber je mehr alleinerziehende Menschen es gibt, desto weniger ist zu erwarten, dass solche unvollständigen Familien die Pflege alter Menschen übernehmen. Die zunehmende Individualisierung führt zu allgemeiner Entsolidarisierung. Häufig wechselnde Partnerschaften lassen kaum noch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit in einer Familie entstehen, und wenn man sich trennt, bleiben die Kinder meist bei der Mutter. Die meisten Alleinerziehenden sind deshalb Frauen. Für Geld bekommt man alles. Die radikale Ökonomisierung aller Lebensbereiche erfasst auch die Kinder- und Altenpflege. In Bayern bucht man nach dem Bayerischen Kindergartengesetz von 2005 Zeit im Kindergarten oder Kinderhort stundenweise. Wer genug Geld hat, für dessen Kinder wird mehr getan. Aber auch in Altersheimen wird persönliche Zuwendung immer mehr durch gnadenloses, betriebswirtschaftlich bedingtes Zeitsparen ersetzt. Profitorientierte Privatbetreiber von Pflegeheimen haben damit angefangen, und sowohl die öffentlichen als auch die von Wohlfahrtsverbänden getragenen Einrichtungen müssen das nun auch so machen, weil der Staat für die vielen alten Leute, die keine Familie haben, die sich um sie kümmert, nicht genug Geld hat. Dass es kleine Kinder und alte Leute gibt, ist biologisch unausweichlich, aber deren Betreuung kann man nicht einfach auf die Frauen abschieben. Das geht nicht. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 322. Danke.